AIDS ist eine länder- und kontinentenübergreifende Immunschwächekrankheit. Seit den 1980er Jahren haben sich weltweit etwa 65 Millionen Menschen mit AIDS infiziert, 25 Millionen Menschen sind an AIDS gestorben. Doch trotz dieser erschreckenden Zahlen sind HIV und AIDS immer noch ein Tabu. Warum?
Ja, das hängt mit dem Thema an sich zusammen. AIDS hat viel zu tun mit Sexualität. Es hat zu tun mit Schuldgefühlen, die Leute haben. Es hat vielleicht mit Drogengebrauch zu tun. Also alles Themen, über die man nicht so gerne öffentlich spricht oder die auch im privaten Bereich angesiedelt sind. Und gerade diese Verbindung dann von Sexualität, Krankheit und möglicherweise Tod, das ist eine Kombination, mit der sich Menschen einfach sehr, sehr schwer tun und wo einfach dann auch gerne verdrängt wird.
Gegen das Verdrängen, das ist dein Job bei der AIDS-Hilfe Freiburg. Du bist im Bereich Präventionsarbeit zuständig. Was machst du da genau?
Ja, ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Also wir haben bei der AIDS-Hilfe natürlich auch verschiedene Zielgruppen. Eine meiner Hauptaufgaben ist zum Beispiel die Arbeit mit Jugendlichen. Also ich bin ja ursprünglich Pädagoge von meiner Herkunft her. Das heißt, ich gehe in Schulklassen, ich gehe in Jugendclubs und ähnliche Veranstaltungen, um dort eben nicht nur über AIDS, sondern über Sexualität ganz allgemein zu sprechen, über Rollenmuster in Beziehungen und solche Sachen. Wobei wir das auch immer spielerisch aufziehen, also jetzt nicht so bierernst. Aber wir haben natürlich auch die Gruppen, die besonders gefährdet sind im Visier. Das sind natürlich, wie wir das heute immer nennen, die MSM. Früher sagte man einfach Schwule und bisexuelle Männer. Heute heißt es MSM, Männer, die Sex mit Männern haben. Die machen inzwischen fast 3/4 bei den Neuinfektionen aus. Also es ist leider in dem Bereich gerade enorm gestiegen. Und natürlich auch diese sogenannten besonders vulnerablen Gruppen, also sprich Migranten, Migrantinnen, die auch teilweise überdurchschnittlich betroffen sind von HIV. Und ja, auch spezielle Angebote für Frauen haben wir auch, wobei da ich jetzt aufgrund meines Geschlechts eher am Rande involviert bin.
In erster Linie sind schwule Männer, bisexuelle Männer, Drogenabhängige und Prostituierte von HIV und AIDS betroffen. Für alle anderen ist es irgendwie nicht so richtig Thema. Ist das richtig?
Naja, da würde ich jetzt sagen, ja, aber. Also die Statistik spricht da einerseits eine relativ deutliche Sprache. Also wenn man sich die neuesten Zahlen anguckt, die jetzt zum Welt-AIDS-Tag rausgekommen sind, ist sogar in unserem beschaulichen Ländle Baden-Württemberg die Zahl der Anteil bei den Neuinfektionen von Männern, die Sex mit Männern haben, 73%. Das ist natürlich eine enorm hohe Zahl. Heterosexuell dagegen 21%. Also da ist es schon
jetzt Männer,
bei den 21% sind Männer und Frauen dabei. Mhm. Heterosexuell. Das ist natürlich schon, wenn man bedenkt, dass homosexuelle Menschen vielleicht 5 bis maximal 10% der Bevölkerung ausmachen, ist das natürlich enorm viel. Man muss aber dazu sagen, und das ist das Aber, dass es natürlich auch ganz viele so Grenzbereiche gibt. Es gibt den Mann, der sich als heterosexuell definiert, der verheiratet ist mit Frau und Kindern, der aber trotzdem sexuelle Kontakte mit Männern hat, beispielsweise nie darüber spricht und so weiter. Es gibt Leute, die Drogen konsumieren, wo das kein Mensch eigentlich weiß. Also das ist ja nicht nur die offene, sichtbare Drogenszene, sondern Drogengebrauch findet ja auch im Privaten statt zum Beispiel. Es gibt Tourismus in großem Umfang, Menschen, die in Länder reisen, wo HIV sehr stark verbreitet ist. Das heißt also, man kann schon sagen, es ist in diesen Gruppen besonders sichtbar, besonders weit verbreitet, aber dennoch würde ich sagen, auch bei uns in Deutschland ist es ein Thema, was potenziell schon jeden und jede betreffen kann.
AIDS ist ja auch ein sehr bildmächtiges Thema in den 80er Jahren gewesen. Ich denke, alle hatten diese ausgemerkelten Männer vor Augen als Bild. Ich denke, das halt, wenn ich das allein sage, ist es wahrscheinlich schon da bei den Hörern und Hörerinnen. Und auch dieses Bild, um es brutal auszudrücken, wer prostituiert sich schon gerne, wer ist gerne schwul, wer nimmt gerne Drogen? Das sind alles so Anti-Bilder in unserer Gesellschaft, also Bilder, ich spreche jetzt von Bildern. Und da scheint sich jetzt eine Normalisierung hinzubewegen in den vergangenen Jahren. Ist das richtig?
Ja, das hängt mit der medizinischen Entwicklung auch ein Stück weit zusammen. Man kann ja AIDS jetzt seit über 10 Jahren behandeln. Man kann es immer noch nicht heilen, aber die Menschen leben länger mit HIV und AIDS. Sie leben auch besser und man sieht es ihnen auch nicht mehr so an. Das heißt also, diese Bilder, von denen du gerade gesprochen hast, diese ausgemergelten Menschen und so, die sieht man natürlich in Ländern, wo die Behandlung nicht so möglich ist. da muss man gar nicht nach Afrika gehen. Das reicht schon der Blick Richtung Osteuropa, Ukraine zum Beispiel oder andere Länder dort. Da sehen die Menschen heute leider auch noch so aus, teilweise, weil sie einfach nicht den Zugang zu den Medikamenten haben. Hier bei uns ist AIDS in der Hinsicht nicht mehr sichtbar und es ist natürlich auch, es hat sich generell auch ein bisschen normalisiert. Also es gibt durchaus auch Prominente, die sich mehr oder weniger freiwillig dazu bekennen. Der letzte Fall war ja so ein bisschen unglücklich mit dieser Sängerin von den No Angels, die gegen ihren Willen geoutet wurde, das Ganze jetzt aber ummünzt und da auch eine große Stärke gezeigt hat und sich jetzt einfach auch für die Betroffenen auch einsetzt, also auch sehr offensiv jetzt damit umgeht. Also das heißt, das Thema ist schon auch durch diese ganzen Charities und was es da sonst noch so gibt, natürlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Gleichzeitig hat es aber natürlich immer noch mit den sogenannten, naja, Schmuddelthemen in Anführungszeichen. Homosexualität ist immer noch nicht wirklich komplett anerkannt überall, auch wenn wir jetzt einen schwulen Außenminister haben seit neuestem. Oder auch natürlich Drogengebrauch schon gleich gar nicht. Auch Migranten sind nicht immer in allen, wie soll ich sagen, in allen Gelegenheiten 100% anerkannt in unserer Gesellschaft. Das heißt also, das Stigma und die Diskriminierung, die sind natürlich weiterhin Thema.
Ich fand es spannend, du hast es angesprochen, die No Angels-Sängerin Nadia Benaissar, die ist Anfang des Jahres ins Fadenkreuz von Justiz und Medien geraten, weil sie eben einen Ex-Liebhaber mit dem HIV-Virus infiziert haben soll. Die Art und Weise, wie das geschah, das war wirklich gruselig, in Handschellen und die mediale Berichterstattung. Also ich habe vor der Sendung mal die Bild-Zeitung nochmal mir angeschaut. Ganz, ganz schlimm. Wie erklärst du dir das denn, wenn man sich's mal jetzt genau anschaut, diese Frau, diese junge Frau, 26 Jahre alt, ist er in erster Linie erstmal Opfer. Und jetzt wird sie zu einem richtigen Monster oder wurde zu einem richtigen Monster stilisiert. Wie konnte das passieren?
Ja, ich denke, da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Also das eine ist, die Medien, gerade die von dir angesprochene Boulevardpresse, Bildzeitung und dergleichen, die springen natürlich nur auf Sensationsthemen an. Und eine Promi-Frau, die als HIV-positiv geoutet wurde, übrigens ja gegen ihren Willen durch den Staatsanwalt höchstpersönlich, also das lief wirklich total daneben, muss man sagen, in dem Fall. Das war natürlich eine Sensation wert. Dann mit diesen aus den No Angels wurde dann der Todesengel, also sie wurde dann auch so eben in diese Rolle der bösen, schlechten Frau, die wahrscheinlich so eine Urangst auch der Männer irgendwo steckt da, glaube ich, auch mit drin. Das kann man fast psychoanalytisch deuten, glaube ich, so von der männerverschlingenden Frau, die dann irgendwie da ganz schlimme, böse Sachen macht und wirklich so als moderne Hexe gebrandmarkt wird. Wobei man sagen muss, es gab auch durchaus auch innerhalb der Presse relativ schnell oder innerhalb der Medien eine gegenläufige Bewegung, die auch genau das gesagt haben, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich, dass man diese Frau einfach auch mal erstmal als ein Opfer, auch als Opfer dieser Umstände oder dieser ungerechten Behandlung sehen muss. Und das Ganze hat sich dann, nachdem es sehr überhitzt war, Gott sei Dank ja auch ein bisschen wieder normalisiert. Sie ja, auch ihre Karriere, dann wurde ja gesagt, die Karriere ist jetzt zu Ende, was weiß ich. Das Gegenteil war eigentlich eher der Fall. Die Platte, die jetzt dann rausgebracht haben, die lief fast besser als zuvor. Und auch ihre Bandkolleginnen, die haben alle total zu ihr gehalten und so. Also ich denke, es war dann auch auf der anderen Seite wieder ein durchaus auch ein positives Beispiel, wie man dann auch zu jemandem steht oder so. Aber klar, in dem ersten Moment war das furchtbar und ich weiß auch nicht, wie sowas passieren kann. Ich denke, es verselbstständigt sich dann auch teilweise. Und es gibt halt diese zynischen Menschen, die wirklich dann nur an Auflage, an Sensationsschlagzeilen und denen der Mensch, der dahinter steht, auf Deutsch gesagt, scheißegal ist. Also anders kann ich mir das fast auch nicht erklären.
Seit 10 Jahren kann AIDS behandelt werden. AIDS ist nicht heilbar. Ich finde, das sollten wir auch in der Sendung immer mal wieder auch benennen. Angefangen hat das Ganze mit so einer sogenannten Monotherapie mit Retrovir und inzwischen wird mit so einer Dreier-Kombinationstherapie gearbeitet, also so drei Substanzen. Und man muss dazu sagen, sogenannte Überlebenswahrscheinlichkeit von Infizierten liegt bei 90%, wenn diese Zahlen stimmen. Das heißt, infizierte Menschen können locker 20 bis 30 Jahre leben, weiterleben. Würde ich mal sagen, ist doch irgendwie alles nicht so wild, oder?
Ja, das hört sich alles super toll an und das ist natürlich auch für jemanden, der frisch infiziert ist, ein ganz großer Trost und eine ganz große Hilfe, einfach zu wissen, ich kann, wenn es mal soweit ist und ich diese Medikamente nehmen muss, kann ich trotzdem ein relativ normales Leben führen. Das ist ein riesengroßer Fortschritt, aber auch Da gibt es natürlich viele Abers. Das eine ist, nicht jeder verträgt überhaupt diese Medikamente. Das sind sehr starke Medikamente, die ja eben lebenslang genommen werden müssen. Das ist nicht wie bei einer Chemotherapie, dass es mal für ein paar Wochen ist und dann ist wieder gut, sondern die müssen wirklich lebenslang jeden Tag eingenommen werden. Die bringen auch etliches an Nebenwirkungen mit sich, vor allem auch Langzeitnebenwirkungen, die man übrigens zum Teil heute noch gar nicht so richtig abschätzen kann, weil die Medikamente ja zum Teil noch wirklich nicht so lange auf dem Markt sind. Und die psychologische Belastung ist natürlich auch enorm. Also das heißt, diese Gefahr, dass die Medikamente irgendwann nicht mehr wirken, dass die Viren mutieren, dass umgestellt werden muss, dass trotzdem, das Immunsystem wird ja trotzdem geschwächt, das muss man auch dazu sagen. Also der Mensch hat dann zwar eine längere Überlebenszeit und wird nicht so schwer krank, wie das früher der Fall war, aber das Immunsystem ist trotzdem beeinträchtigt. Das heißt also, manche Menschen können trotz Therapie nicht voll arbeiten oder sind nicht voll belastbar. Das heißt also, eine Einschränkung ist es auf jeden Fall immer noch. Und im günstigsten Fall ist es halt sowas wie eine schwere chronische Erkrankung. Aber ich würde zum Beispiel jemand, der jetzt mit 20 sich infiziert, dem kann man jetzt nicht garantieren, dass der eine normale Lebenserwartung haben wird. 20, 30 Jahre, wie du sagst, wenn es gut läuft, kann man schon rechnen. Aber das Aber ist immer noch ziemlich groß und ich würde sagen, die Prävention ist nach wie vor wichtig und ich denke, das hat, also natürlich hat es die Dramatik in gewisser Weise eingebüßt. Also die schwer leidenden, massenweise sterbenden Menschen sind verschwunden aus der öffentlichen Wahrnehmung, was ein großes Problem für die Präventionsarbeit zum Beispiel darstellt, durchaus. Aber es ist nach wie vor eine sehr, sehr schwere und auch lebensbedrohliche Krankheit. Und es sterben ja auch, also letztes Jahr sind jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn ich hier in die neuen Zahlen reinschaue, immerhin 550 Menschen gestorben an AIDS. Also das sind natürlich viel weniger als früher, aber immerhin.
Wie sieht's denn aus mit einer Impfung? Gibt es die Perspektive, dass Mensch sich gegen HIV/AIDS impfen kann, real?
Ja, also es gab jetzt ja kürzlich wieder diese Meldung über diesen großen Impftest in Thailand, wo Tausende von Leuten geimpft wurden und eine Gegengruppe eben nicht geimpft wurde. Und dann kam raus, dass eben die Geimpften sich zu 30% weniger infiziert haben. Die ganze Studie ist vom Wissenschaftlichen her gesehen fragwürdig. Also das kann auch durchaus noch im Rahmen von zufälligen Schwankungen liegen. Ein wirklich wirksamer Impfstoff wird nach Einschätzung aller Experten oder allem, was ich jetzt so weiß und gelesen habe, innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre nicht da sein. Wenn es gut läuft, wird irgendwann ein Impfstoff da sein, der einen Impfschutz von so 70-80% erreichen kann, was gerade in den Hochprävalenzländern, also in den Ländern, wo AIDS, HIV wahnsinnig stark verbreitet ist, ein Riesenfortschritt natürlich wäre. Aber jetzt einen vollständigen Impfschutz wird man so bald sicherlich leider nicht haben.
Keine gute Nachricht zum Welt-AIDS-Tag 2009. Präventionsarbeit. Du sagst, es ist auch schwierig, aber lässt sich Prävention nicht einfach auf die Kurzform benutzt Kondome reduzieren?
Ja, das ist die wichtigste Botschaft weiterhin, zumal Kondome ja auch noch viele andere Vorteile haben. Es gibt ja nicht nur HIV, es gibt auch noch andere unangenehme Krankheiten, die dadurch verhindert werden können. Auch das Thema ungewollte Schwangerschaft fließt natürlich gerade bei Jugendlichen da stark mit rein. Das ist die wichtigste Botschaft. Aber es ist natürlich so, dass es nicht allen so leicht fällt, die zu benutzen. Gerade auch in Beziehungen ist es natürlich auch häufig schwierig, Kondome einzufordern, weil das dann auch so nach Misstrauen, nach du liebst mich nicht richtig oder du hast auch noch mit anderen Leuten Sex oder so. Gerade für Jüngere ist das, glaube ich, wirklich oft nicht so einfach. Und dann ist es auch so, Treue ist natürlich auch immer was Relatives. Wenn Jugendliche dann alle halbe Jahr oder junge Leute alle halbe Jahr einen neuen Partner haben oder Partnerin, dann empfinden die sich subjektiv als treu. Wir würden das als serielle Monogamie bezeichnen, die natürlich dann auch wieder mit bestimmten Risiken behaftet ist. Ne? Und gut, in den speziellen Gruppen, gerade jetzt bei schwulen Männern jetzt zum Beispiel oder bei diesen MSM, wie ich es vorhin genannt habe, da gibt es natürlich auch immer dann Untergruppen, die doch recht leichtfertig mit dem Thema umgehen, wo wir natürlich versuchen, die dann auch an den speziellen Orten, Saunen, Cruising-Gebieten oder wo auch immer zu erreichen. Aber man kann ja den Leuten natürlich nicht da zwangsweise das Kondom überstülpen. Die müssen es schon noch irgendwie selber einsehen, dass es sinnvoll ist und nötig ist.
Du gehst ja in Schulen und das schon seit Jahren. Das heißt, du hast tatsächlich seit Jahren Kontakt mit Jugendlichen. Was hat sich verändert bei denen im Umgang mit HIV, mit AIDS?
Ja, ich denke, dass in den späten 90er Jahren, als ich bei der AIDS-Hilfe angefangen habe, da war das Thema tatsächlich noch präsenter. Da war auch dieses Bedrohliche noch viel stärker. Es gab die ersten Kombitherapien seit 96. Das heißt also, die Zeit vor der medizinischen Behandlung war noch sehr präsent. Und da braucht es eigentlich gar nicht viel, um dieses Thema als ein wichtiges Thema, als ein, ja, dass es einfach selbstverständlich war, sich zu schützen. Das hat jetzt über die Jahre wirklich sehr nachgelassen. Es gab andere Themen, es gab BSE, es gab die Vogelgrippe, es gibt jetzt aktuell die sogenannte Schweinegrippe. Das heißt, es gibt irgendwelche Themen, die dieses Thema AIDS sehr verdrängt haben. Man sagt auch immer, kein Mensch kann 20, 30 Jahre mit einer Katastrophe leben. Das heißt, AIDS wird von Jugendlichen heute nicht mehr so überwiegend zumindest, nicht mehr als die Katastrophe wahrgenommen, wie es mal früher der Fall war. Und insofern ist das auch schwieriger, denen klarzumachen, dass es immer noch ein wichtiges und ernsthaftes Thema ist. Und wir versuchen das eben häufig dann nicht isoliert zu behandeln, sondern das eben auch in einen sexualpädagogischen Kontext zu stellen. Und das gelingt dann im Allgemeinen doch ganz gut weiterhin.
Am Dienstag, am 1. Dezember, wird ja der Welt-AIDS-Tag begangen. Das heißt, wir blicken jetzt mal von Deutschland über die Grenzen rüber nach Europa und auch nach Afrika, denke ich. Gruselige Statistiken dort. Bis zu 20% der Bevölkerung sind in einzelnen Regionen positiv oder sogar krank. Ich weiß es gerade gar nicht, ob auch tatsächlich erkrankt. Was ist da los?
Ja, da ist einmal das Problem, dass natürlich die Aufklärung, die Prävention teilweise schlichtweg nicht vorhanden ist, dass sich in manchen, gerade ländlichen Regionen, auch bestimmte Mythen halten, dass einfach das Wissen, wie so eine Infektion stattfindet, zum Teil überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist mal das eine Problem. Das zweite Problem, Riesenproblem gerade dann für die Betroffenen, ist natürlich auch, dass die Medikamente häufig nicht verfügbar sind. Die Pharmafirmen beharren zum Teil auf ihren Patenten. Es gibt in manchen Ländern gibt es dann Generika oder gibt es für Sonderpreise sozusagen schon Behandlungsmöglichkeiten, aber natürlich längst nicht in dem Umfang wie hier bei uns. Das heißt also, dieser Verlauf Infektion, Erkrankung, Tod ist für viele leider immer noch so gegeben. Und dann ist es auch so, wenn man in einer Bevölkerung schon mal, das sieht man übrigens bei uns auch bei den homosexuellen Männern, wenn es in einer Gruppe überdurchschnittlich viele Infizierte gibt, dann setzt sich das wie so ein Dominoeffekt fort. Also wir haben seit Beginn von HIV und AIDS hier in Deutschland sind homosexuelle Männer die mit Abstand größte Gruppe. Und das hängt eben, das ist auch eine Frage der Statistik. Also wenn du in einem Land lebst, wo 20% positiv sind, ist natürlich die Chance, auf einen positiven Partner oder Partnerin zu treffen, viel, viel höher, als wenn du in einem Land wie Deutschland lebst, wo es 0,1% der Bevölkerung sind oder so. Also es sind auch statistische Fragen und politische stecken natürlich auch dahinter, weil in manchen Ländern einfach von politischer Seite das auch nicht unbedingt betrieben wird, also da Aufklärung oder diese Behandlung, das voranzubringen. Da sind andere Themen im Vordergrund. Es gibt ja regelrecht sogar Regierungen, die dieses Thema komplett leugnen. Also Südafrika war da ein sehr unrühmliches Beispiel, wo sogar die Gesundheitsministerin gesagt hat, die sollen sich gesund ernähren, dann geht das so quasi von alleine wieder weg oder so. Also wirklich ganz hanebüchene Zustände zum Teil. Also es sind multikausale Verursachen, wenn man so will. Aber es gibt durchaus, also man darf es auch nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt auch positive Beispiele. Es gibt Länder in Afrika, wo die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgegangen ist. Es gibt vorbildliche Programme auch in einigen Regionen, in einigen Ländern. Also von daher darf man nicht ganz so negativ oder ganz so, einheitlich das sehen. Aber es gibt auf jeden Fall noch wahnsinnig viel zu tun. Und eine große Sorge bereitet uns im Moment auch die osteuropäischen Länder. Da ist das zum Teil auch enorm explodiert und ist sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen.
Was sind da die Schwierigkeiten, mit denen eine AIDS-Hilfe zu kämpfen hat?
Ja, da ist es auch wieder die politische Schiene, also dass das Thema einfach nicht gesehen wird, nicht wahrgenommen wird, dass es auch gerade dann im Zusammenhang mit Drogen stark stigmatisiert ist, auch Homosexualität sehr stark stigmatisiert ist. Das ist ja so noch, wenn es einen Christopher Street Day gibt in Moskau oder in Warschau, die werden ja heute noch zusammengeknüppelt da von irgendwelchen rechtsorientierten Leuten, nationalistischen Leuten, Schwulenfeinden und so. Das heißt, das ist eine ganz andere, also fehlende Offenheit, kann man sagen, gegenüber solchen Themen. Und da wird noch einiges, denke ich, auch auf Europa zukommen.
Robert Sandermann von der AIDS-Hilfe Freiburg. Welt-AIDS-Tag 2009. Was ist dein Aufruf, dein Appell?
Mein wichtigster Appell ist, das Thema nicht zu vergessen, einfach nicht jetzt sich in diese Sicherheit zu wiegen. Ja, man kann das ja jetzt behandeln, die Zahlen sind auch einigermaßen stabil. Das ist alles, würde ich sagen, nicht auf Dauer unbedingt so. Also denkt an das Thema, benutzt weiterhin Kondome, nehmt das Thema ernst und gebt es auch an eure Kinder und Jugendlichen in eurem Umfeld weiter.